Gelobt sei Jesus Christus für den heutigen Abend. Ich freue mich, wieder unter euch zu sein beim Jugendgottesdienst. Wieder mal in deutscher Sprache, wie auch Bruder Daniel gesagt habe. Für mich ist es auch etwas ungewohnt, auf Deutsch von hier vorne zu reden. Aber betet für mich, dass der Herr mir die richtigen Worte gibt. Ja, wir haben heute ein interessantes Thema, und zwar geht es um die Identität in der spirituellen Welt. Und wir haben in dieser Gemeinde Pastoren, Diakone und andere Brüder, die viel besser dieses Thema behandeln könnten als ich, aber sie geben uns den Jugendlichen auch mal den Vortritt. Weiß ich nicht, ob das für euch so gut ist, aber ich hoffe dennoch einiges für euch mitgeben zu können, und möge der Heilige Geist durch mich sprechen. Amen. Ja, wenn wir über die spirituelle Welt reden, dann ist das eine Welt, die mit dem Menschenauge wir nicht wahrnehmen können. Ja, wir können zwar die Auswirkung dieser Welt in unserer materiellen Welt wahrnehmen, aber wir können die Mächte, die da dahinter sind, die Kräfte, diese spirituelle Welt, Engel etc. nicht sehen, ja, weil das Ganze aus Geist besteht und wir als Menschen einen Geist nur wahrnehmen können, wenn der in einem Menschen ist, ja, wenn wir an sich haben wir einen Geist und können auch den Geist Gottes in uns haben, und dementsprechend sehen wir dann nur die Taten des Geistes oder die Handlungen dessen im Menschen. Wenn wir Arbeitskollegen fragen oder in der Schule, ja, eure Kollegen, ob diese Menschen glauben, dass es eine spirituelle Welt gibt, dann wissen manche nicht, was sie antworten sollen. Manche haben halt viele Filme gesehen oder andere Erzählungen von Eltern, Großeltern, und sagen, ja, es gibt eine spirituelle Welt. Manche sagen nein. Aber wir wissen, dass es diese spirituelle Welt gibt. Und nicht nur, dass es diese Welt gibt, sondern sie hat auch direkten Einfluss auf unser Leben. Ja. Das heißt, es gibt einen spirituellen Kampf, den wir hier täglich führen, aber oft gar nicht so wahrnehmen, ja, weil wir uns dessen nicht bewusst sind, was dahinter passiert. Und deshalb möchte ich, dass wir das ein bisschen ausleuchten und gleich mal die Bibel aufschlagen. Im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 12, da steht ein bisschen etwas über diese unsichtbare Welt, die um uns herum ist. Und zwar steht da geschrieben: Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. So wie es auf dieser materiellen Welt unterschiedliche Länder und Kontinente gibt, ja, und unterschiedliche Mächte, sei es die NATO, sei es Russland, sei es China, Indien, gibt es auch in der spirituellen Welt unterschiedliche Regionen, und diese Regionen werden von Herrschern dieser spirituellen Welt beherrscht. Ja. Das heißt, diese spirituelle Welt ist nicht einfach eine Chaoswelt, wo jeder machen und tun kann, was er will, sondern es gibt auch deine Hierarchie. Ja. Entweder gehörst du dieser Macht an oder einer anderen. Und als erstes Beispiel dazu möchte ich einen weiteren Text vorbringen. Ganz kurz. Die viele Notizen, ja, da haben wir es. Und zwar, wir können im Matthäus-Evangelium 8 nachschlagen. Und zwar geht es da um die Machthierarchie auf der Erde. Matthäus 8, Vers 9. Da steht geschrieben über den Hauptmann, der einen Knecht hatte und dieser war krank. Ja. Und dieser Hauptmann erkannte und er wusste, dass es eine Hierarchie gibt auf dieser Welt und er sagte, der Hauptmann antwortete, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter meinem Dach kommst, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe unter mir Soldaten. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, dann geht er, und zum anderen, komm her, dann kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, dann tut er es. Wir sehen, dass dieser Hauptmann erkannt hat, dass auf dieser Welt es eine Hierarchie gibt, ja, und wenn jemand dir untertan ist, dann tut er auch das, was du ihm sagst. Und er erkannte, dass Jesus eben in dieser spirituellen Welt ein Machtwort hatte, eine gewisse Position hatte und er wusste, wenn Jesus sagt zu seinem Knecht, werde gesund, dann wird dieser auch gesund. Und wir sehen, dass Jesus sehr verwundert war über diesen starken Glauben, den dieser Hauptmann hatte. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass Jesus diesen Knecht auch gesund gemacht hat. Gelobt sei der Herr dafür. Bevor wir aber zu unserer spirituellen Identität kommen, möchte ich mal über Jesus lesen, wer er eigentlich in dieser spirituellen Welt ist. Und wenn wir den Epheserbrief aufschlagen, Kapitel 1, Vers 20 steht geschrieben, durch sie hat er in Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt und ihn an seine rechte Seite in den himmlischen Welten gesetzt hat. Hoch über alle Fürstentümer, Gewalten und Mächte, über jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn der Gemeinde zum Haupt über alles gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Hier sehen wir, dass Gott, der Vater, Jesus, über alle Fürstentümer gesetzt hat, über alle diese Gewalten und über diese Mächte, über die wir vorher gelesen haben. Und wenn wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind und dass wir in Jesus sind, dann wissen wir, dass wir dem angehören, der eigentlich der Stärkste in diesem Universum ist, der stärker ist als diese ganzen bösen Geister und diese bösen Herrschaften und Mächte und uns nichts passieren kann, nur das, was von Gott zugestimmt wurde, dass wir versucht werden. Ja? Also wir kennen die Erzählung, wo Hiob versucht wurde und wo Satan zu Gott kam. Wir können auch das aufschlagen im Hiob 1. Steht geschrieben. Hiob 1, Vers 11. Steht geschrieben, beziehungsweise lesen wir von Vers 9, der Satan antwortete dem Herrn, meinst du, dass Hiob ohne Grund Gott fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er ringsum hat, bewahrt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan, sieh, alles, was er hat, sei in deiner Hand, nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg. Wir sehen, dass diese Mächte, die in der spirituellen Welt sind, nicht einfach so uns versuchen können oder uns Schlechtes antun können, sondern sie müssen zuerst vor Gott kommen und sagen, Philipp, Benjamin, Daniel etc. oder wie wir alle heißen, ja, lebt ein gottgefälliges Leben, aber wieso, sagt Satan, du hast ihn beschützt, du hast ihm alles gegeben, aber lass mich ihn mal versuchen oder lass mal Unheil über ihn kommen. Ja. Und viele dieser Versuchungen und dieser Proben, die Satan vor dem Herrn bringt, werden ja abgeschmettert und werden nicht zugelassen, ja, sondern nur wenige von diesen Proben stimmt Gott tatsächlich zu. Ja. Und auch nicht über unsere Kraft hinweg, ja, dass wir der Versuchung nicht standhaften könnten. Möchte ich über die Frage reden, wo stehen wir als Christen in der spirituellen Welt? Und zwar gibt es da im Neuen Testament in der Apostelgeschichte eine Erzählung, und zwar in der Apostelgeschichte 19. Ja, da dachten sich ein paar Menschen, und zwar waren das die Söhne des jüdischen Hohenpriesters Schewas, oder Skevas, dass sie einfach so Dämonen austreiben können, indem sie sagen, im Namen von Jesus Christus fahre fort. Aber lesen wir nach, Kapitel 19, Vers 13, steht geschrieben, einige der umherziehenden Juden, aber die Beschwörer waren, versuchten den Namen des Herrn Jesus zu nennen, über denen die böse Geister hatten und sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines Juden mit Namen Skevas, eines Hohenpriesters, die das taten. Aber der böse Geist antwortete, Jesus kenne ich genau und von Paulus weiß ich auch, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und überwältigte sie und war so mächtig gegen sie, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Wir sehen, dass dieser böse Geist, wenn er einen Menschen oder Besitz hat über einen Menschen, wenn ein Mensch besessen ist von einem Geist, dass er durch diesen Menschen auch andere Menschen attackieren kann. Ja. Also diese Söhne Skevas versuchten einfach einen Geist auszutreiben, aber sie hatten die geistige Autorität nicht. Ja. Also auch wir, wenn wir im Glauben erst wachsen, können wir nicht Dienste tun oder nicht Kämpfe führen, für die wir noch nicht bereit sind oder für die wir die Autorität nicht haben. Ja. Genauso müssen wir vorsichtig sein, wenn wir für eine bestimmte Person vor dem Herrn treten und für sie beten, dass der Herr sie befreit von irgendwelchen Süchten oder so, dass wir dann nicht angegriffen werden von diesen Geistern und versucht werden. Also da müssen wir vorsichtig sein und erst, wenn wir stark genug sind im Glauben und dazu berufen sind, beziehungsweise nur die Pastoren können gewisse Dienste auch tun und vornehmen. Ja. Dann, ohne ein heiliges Leben, ohne den Glauben an Jesus, sind wir machtlos in der spirituellen Welt. Über die Machthierarchie habe ich schon gelesen. Der Hauptmann erkannte, dass Jesus eine Autorität hat in der spirituellen Welt und bat ihn deshalb nur ein Wort zu sprechen, dass sein Knecht gesund werde. Und das passierte dann tatsächlich. Zu meiner Frage nochmal, wo stehen wir als Christen in der spirituellen Welt, habe ich ein paar Antworten gefunden. Wir sind Kinder Gottes und stehen unter seinem Schutz durch Glauben. Und da möchte ich das Johannesevangelium aufschlagen, im ersten Kapitel mit Vers 12. Steht geschrieben, aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und die Identitätsfrage, ich glaube, die stellen sich immer mehr Menschen, nicht nur in der Gemeinde, nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Welt draußen. Ja. Zwar nicht die spirituelle Frage unbedingt, also die spirituelle Identität unbedingt, aber immer mehr Menschen fragen, woher komme ich, was bin ich, jetzt überhaupt mit dieser neuen Agenda, die diese Weltordnung mit sich bringt, ja, dass man nicht mehr einheitlich männlich oder weiblich ist, sondern dass man sich das aussuchen kann, verwirrt immer mehr die Menschen und sie suchen nach einer Identität. Aber für uns gibt die Bibel klar vor, was wir sein können. Und wenn wir Jesus Christus noch nicht angenommen haben und unsere Sünden noch nicht bekannt haben, dann sind wir noch nicht Kinder Gottes geworden. Aber durch die Bekehrung zu Jesus Christus, indem wir den Glauben an ihn annehmen, können wir Kinder Gottes werden. Und das ist einfach eine neue Identität, die uns Gott gibt. Und nur durch diese neue Identität können wir in diesem Leben ein gottgefälliges Leben führen und auch das ewige Leben erben. Und möge der Herr uns dazu helfen. Ja, dann habe ich mir noch notiert, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und das steht im Kolosserbrief, wenn wir das aufschlagen, im Kapitel 3, Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Dann steht im Römer Kapitel 8 mit 39, dass Gott uns liebt und uns nichts von seiner Liebe trennen kann. 8 mit 39, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermag, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und das ist die Liebe, die wir nicht verdient haben, aber Gott durch seine Natur so ist, dass er uns entgegenkommt und uns liebt und uns vergibt und uns einfach nicht so aus den Händen lässt, ja, weil wir einmal fallen oder weil wir einmal sündigen, sondern er hilft uns immer wieder auf, dass wir auf ihn vertrauen und dass wir diesen Kampf auch bestehen können. Weiter steht geschrieben, ja, 8, also in 8 mit 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, also uns zu scheiden vermag von Christus. Ich habe mir dann noch Gedanken gemacht, wie dieser geistliche Kampf aussieht und ich habe halt erkannt in der Gesellschaft, in der Kirche, dass einfach durch diese neuen Wertevorgaben, die die Welt uns versucht zu übermitteln, dass wir unseren oder die Eltern den Kindern nicht mehr sagen können, du bist ein Junge oder du bist ein Mädchen oder einfach, sie definieren die Freiheit neu, die Toleranz neu und sagen zu dem, was eigentlich die Bibel als Sünde definiert, dass es etwas Normales ist. Ja. Und wenn man sich dieser Weltanschauung querstellt, dann braucht man Mut und auch viel Kraft vom Heiligen Geist. Und mir ist dazu ein Text aus dem Buch Daniel eingefallen, wo er und seine Freunde das schon einmal durchgemacht haben. Und da sehen wir, dass diese Könige, die hatten ein Götzenbild geschaffen aus Gold und jeder musste sich dem verbeugen und anbeten. Und wenn wir Daniel Kapitel 3 aufschlagen, sehen wir, dass diese Jugendlichen eben sich nicht verbeugt haben vor diesem Bild oder vor dieser Kreatur und das halt bis zum König bekannt wurde. Und Daniel und seine Freunde wurden dann vom König also bedroht und gesagt, wenn ihr das nicht tut, werdet ihr in den Feuerofen hineingeworfen. Und sie sagten, wir glauben an unseren Gott und er kann uns, also lesen wir nach, Kapitel 3, Vers 14, da fing Nebukadnezar an und sagte zu ihnen, wie, wollt ihr Schadrach, Meschach und Abednego meinen Gott nicht ehren und das goldene Standbild nicht anbeten, das ich aufstellen ließ? Wohlan, schickt euch, sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Geigen, Psalter, Lauten und allerlei Saitenspiel hören werdet, dann fallt nieder und betet das Standbild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten sollte? Und da sagte Schadrach, Meschach und Abednego zum König Nebukadnezar, es ist nicht nötig, dass wir darauf antworten. Sieh, unser Gott, den wir ehren, kann uns sehr wohl aus dem glühenden Ofen, dazu auch aus deiner Hand erretten. Und wenn er es nicht tun will, dann sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren, noch das goldene Standbild, das du hast aufstellen lassen, anbeten werden. Und ich glaube, dass wir auch in der heutigen Zeit diese Kraft vom Heiligen Geist benötigen, damit wir einen Rückgrat haben, damit wir nicht einfach so von unseren Werten, die uns die Bibel mitgegeben hat und die Gemeinde, die Kirche uns mitgegeben hat, von klein auf, dass wir gerade stehen, und zwar die Menschen, die in Sünde leben, nicht verachten, aber dennoch die Wahrheit auch nicht unter dem Teppich kehren. Und dafür benötigen wir viel Kraft vom Heiligen Geist und möge der Herr uns diese Kraft geben. Was wir noch wissen müssen, ist wie im Vers 17 auch steht, dass Gott uns aus der Kraft dieser Menschen befreien kann und auch aus dem Feuerofen. Aber sollte Gott uns aus gewissen Problemen dennoch nicht sofort herausführen und uns länger in einem Ofen lassen, dann hat es auch bestimmt einen Zweck und ein Ziel. Und möge er uns helfen, dass wir nicht vom Glauben abfallen und wir beständig im Glauben bleiben. Es gibt weiterhin in diesem spirituellen Kampf, den wir täglich führen, auch eine Waffenrüstung. Und jeder von uns hat schon einmal davon gehört. Aber wahrscheinlich haben wir uns und auch ich persönlich viel zu wenig damit beschäftigt, aber ich möchte sie dennoch vorlesen aus dem Epheserbrief. Und damit möchte ich dann auch schon zum Schluss kommen, und zwar im Epheser Kapitel 6 mit Vers 10. Lesen wir von Vers 10, ja. Die Waffenrüstung Gottes. Schließlich, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. Also hier sehen wir auch schon den Grund, wieso wir die Waffenrüstung Gottes benötigen, damit wir gegen diese listigen Anläufe des Teufels bestehen können. Denn der Teufel versucht immer wieder neue Anläufe und versucht, uns zu attackieren, uns zu verwunden im Glauben. Und wenn wir diese Waffenrüstung, einfach diese Rüstung, wie ein Ritter sie hat, wenn wir diese nicht anziehen tagtäglich, dann sind wir leichter verwundbar. Dann Vers 12, denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tag Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. So steht nun an euren Lenden mit Wahrheit umgürtet und mit dem Panzer der Gerechtigkeit bekleidet. Dazu an den Füßen beschut mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Vor allem aber greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und dann steht noch weiter und betet alle Zeit. Wir sehen, dass wir in diesem geistigen Kampf nicht einfach mit materiellen Waffen kämpfen können. Es ist ein Kampf, der wird auf der Gedankenebene geführt. Und wenn wir nicht stark sind im Wort Gottes, wenn wir nicht die Wahrheit sprechen, wenn wir das Evangelium nicht verkündigen, das sind einfach Sachen, die zu unserem Schutz beitragen. Wenn wir den Glauben nicht haben an Gott, dann verlieren wir viele dieser Kämpfe. Und das wollen wir nicht. Ich wollte noch einen Text lesen, und zwar aus Hiob, Kapitel 4. Da sehen wir, da spricht ein Freund von Hiob über eine Kreatur, die er nachts gesehen hat in seinem Schlaf. Und da sehen wir, wie der Teufel uns angreift und uns versucht, das zu glauben, was er uns vermitteln möchte. Dass wir nichts wert sind, dass die Menschheit einfach so stirbt und keiner nimmt das wahr. Aber lesen wir in Kapitel 4, ab Vers 12. Da steht Folgendes: Ein Wort ist heimlich zu mir gekommen und mein Ohr hat ein Flüstern davon empfangen. Als ich Visionen sah in der Nacht, wenn der Schlaf auf die Leute fällt, da kam mich Furcht und Zittern an und alle meine Gebeine erschraken. Und als der Geist an mir vorüberging, standen mir die Haare im Körper zu Berge. Da stand ein Bild vor meinen Augen und ich kannte seine Gestalt nicht. Es war still und ich hörte eine Stimme. Und wir sehen, dass diese furchterregende Gestalt zu ihm sprach, zu Eliphas, Verzeihung. Und da steht geschrieben: Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Oder ein Mann rein vor dem, der ihn gemacht hat? Sieh, unter seinen Knechten ist keiner ohne Tadel, und seine Engel bezichtigt er des Irrtums. Wie viel mehr die, die in Lehmhäusern wohnen und auf Staub gegründet sind, und wie Motten werden sie zerdrückt. Zwischen Morgen und Abend werden sie zerschlagen und bevor sie es gewahr werden, sind sie für immer dahin. Wird nicht ihr Zeltzeit abgerissen, sie sterben aber ohne Weisheit. Und hier spricht dieser Geist, diese Gestalt einfach zu Eliphas in einer seiner Visionen oder in seinen Träumen und sagt ihm, wie kann der Mensch gerecht sein? Er stirbt einfach, er wird dahingerafft und niemand interessiert das auf die Art. Und natürlich, wenn wir solche Gedanken hören, ja, und auch wir werden konfrontiert mit so etwas, denken wir uns her, wer bin ich, dass du mich ansiehst oder welchen Wert habe ich vor deinen Augen und wieso liebst du mich? Und all diese Fragen, die auftreten. Und wenn wir Psalm 139 aufschlagen, da sehen wir, was David sagte, der ein Mann Gottes, der erkannte, dass Gott ihn so gut kennt wie niemand anderes. Und wir möchten heute lernen, dass wir unsere Gedanken einmal ein bisschen analysieren und sagen, welchen Zweck hat dieser Gedanke oder was löst er in mir aus? Löst er Freude aus und Dankbarkeit gegenüber Gott oder löst es nur Zweifel und Unglaube aus? Und wenn wir Psalm 139 lesen, steht geschrieben: Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, du weißt es, du verstehst meine Gedanken von fern. Ich gehe oder liege, du prüfst mich und siehst alle meine Wege. Denn sieh, es ist kein Wort auf meine Zunge, das du, Herr, nicht längst wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und du hältst deine Hände über mir. Und wenn wir weiterlesen, dann steht geschrieben, egal wo wir uns verstecken würden, der Herr sieht uns immer vor seinen Augen. Und dafür möchten wir ihm danken, dass er uns nicht vergisst, dass er uns in diesem geistigen Kampf zur Seite steht und dass wir durch Jesus Christus mehr als siegreich davonkommen können. Mit diesen Worten möchte ich auch zum Schluss kommen und hoffe, dass ich euch einiges mitgeben konnte. Möge der Herr euch segnen in dem täglichen Kampf, in den wir jeden Tag führen müssen und hoffentlich immer mehr von den Siegen unter uns hören. Amen.